Hey Flo, wie investierst du eigentlich für deine Altersvorsorge? Wie hast du es bisher gemacht? Welche Fehler hast du schon gemacht? Auf was muss ich achten? All das möchte ich mit dir in dieser Podcast-Folge einmal besprechen. Und ich bekomme diese Frage sehr, sehr häufig und möchte aber eine Sache auch vorab sagen. Natürlich soll das jetzt kein Paradebeispiel sein, dass ihr sagt, hey, ich mache das jetzt genauso wie der Flo, etc. Gerade Investments und gerade auch langfristige Sachen für die Altersvorsorge sind immer sehr, sehr entscheidend. Und dementsprechend sollte man da immer für sich schauen. Und ich möchte jetzt hier auch auf die Sachen eingehen, die ihr selber auch in Anführungsstrichen ohne Berater umsetzen könnt, weil es gibt halt auch ein paar Punkte, ja, die kann man einfach nur mit Berater umsetzen. Wenn wir jetzt zum Beispiel wie letztens über das Thema ja, ETFs von der Steuer absetzen und sowas reden, wenn ihr einen Versicherungsmantel braucht, ja, und das ist jetzt egal, ob ihr das über ein Vermittlungshonorar bezahlt, ob ihr das über Provision bezahlt, das müsst ihr, also ihr braucht dafür einen Berater, ihr könnt es nicht selber, wenn ihr nicht selber IHK registriert seid, ihr kommt nicht an diese Sachen dran. Deswegen will ich das heute gar nicht hier groß breittreten, weil das macht halt keinen Sinn, weil dann sage ich euch was, was ihr machen könnt, was ihr nachher wieder nicht machen könnt, sondern ihr solltet lernen, wie könnt ihr da auch Sachen für euch selbst aufsetzen und was ihr dabei beachten müsst. Aber natürlich, was ich gerade schon gesagt habe, das ist jetzt kein ja, Beispiel, wo ihr sagt, das müsst ihr alle so machen. Erstmal, wie bin ich damals angefangen? 2007 mit Ausbildung gestartet. Eltern haben mir gesagt, hey Flo oder Florian, haben die mich immer genannt. Wenn ihr mich trefft, nennt mich gerne Flo. Geh mal bitte zu unserem Cousin oder der kommt hierher, der arbeitet für eine große Versicherung, der macht auch alles für uns, du musst da ein bisschen was machen. So, und da war auch was beim Sparen bei, nämlich eine kapitalbindende Lebensversicherung. Jetzt habe ich ja gerade schon gesagt, ich sage nur die Sachen, die ihr nachmachen könnt. Auch das könnt ihr nicht nachmachen, solltet ihr übrigens auch nicht nachmachen. Aber so war es halt damals bei mir. Ja, also so ganz klassisch, hey, Eltern haben gesagt, mach mal das, mach mal das, man macht das und da fragt es auch nicht wirklich. Schon gar nicht mit 16. So, und lange Rede, kurzer Sinn. 2012 habe ich gemerkt, das war nicht alles ganz so toll. Da ist ja auch dann quasi mein, ja, Nebenjob, Hauptjob, wie auch immer, neben Technikerschule und Co. damals in der Finanzbranche gestartet. Und ich konnte hinter die Kulissen blicken und gesehen, oder ich habe gesehen, dass vielen Leuten Wissen fehlt, wie mir ja damals auch, und habe halt gesagt, okay, das müssen auch andere Leute erfahren. Und dann bin ich angefangen, in 1-zu-1-Gesprächen mit vielen Leuten darüber zu reden und habe selber natürlich auch meine Sachen umgestellt. So, unabhängig von der ganzen Versicherungsgeschichte, was ich damals anders gemacht habe, ich habe einen Sparplan aufgesetzt in einem Investmentdepot, damals bei einer Bank, und ich habe Investmentfonds bespart. Und zwar aktiv gemanagte Investmentfonds. Ich habe damals noch so ein Meister-BAföG, oder heißt das, glaube ich, bekommen. Das habe ich jeden Monat weggespart, weil ich gesagt habe, okay, ich brauche es nicht, ich bekomme es, aber wenn ich es dann hätte, wenn ich es brauchen würde, hätte ich es. So. Und das habe ich in aktiv gemanagte Fonds bespart. Das wird gleich nochmal wichtig, weil ETFs waren damals, glaube ich, noch nicht so verbreitet. Ich weiß gar nicht, ob es die überhaupt schon gab. Ich glaube, ja, es gab welche, aber das war nicht so Mainstream, wie das heute war. Und dann kam so 2016, 17, kam das ja so, dass auch ETFs so ein bisschen mehr in aller Munde waren. Thomas von Finanzfluss hat da sehr viel auf YouTube drüber geredet und sowas. Und natürlich habe ich mich als Berater damit so ein bisschen auseinandergesetzt. Und in dem Unternehmen, wo ich früher tätig war, war es halt so, also ihr müsst euch so vorstellen, als Finanzanlagenvermittler oder als Anlageberater, wenn ihr Kunden dazu beratet, berät, wie heißt das eigentlich richtig? Wenn ich euch berate im 1:1 zu einer Anlageberatung, und das bin ich jetzt mal wirklich ganz, ganz, ganz transparent, ist es halt so, dass ihr eigentlich nur auf zwei Arten bezahlt werden könnt. Zum einen vermittelt ihr entweder aktiv gemanagte Fonds, ja, dass man halt sagt, okay, aktiv gemanagte Fonds haben einen Ausgabeaufschlag. Müsst ihr euch so vorstellen, wenn ihr 100 € spart und der Fonds hat einen Ausgabeaufschlag von 5%, dann kauft ihr halt nicht Anteile für 100 €, sondern für 95 €. Ja, ich denke, das ist nachvollziehbar. So, diese 5 € kriegt dann nicht der Berater, sondern diese 5 € kriegt die Fondsgesellschaft in der Regel, also die den Fonds verwaltet, und die gibt einen Teil davon an den Berater weiter. Das heißt, von unserem 100-Euro-Sparplan sind nachher bei mir als Berater, ich müsste mal auf die Abrechnung gucken, je nach Karrierestufe im Unternehmen, irgendwas zwischen 50 Cent und ich glaube 1,50 € von 100 € hängen geblieben. Ja, so, das heißt, man muss ganz schön viele Sparpläne betreuen, dass sich man da auf eine vernünftige Summe kommt. So, dann war hier ganz, ganz lange das Thema, als das so mit den ETFs kam, und ich habe mich da auch mal mit vielen anderen Kollegen darüber unterhalten. Naja, was ist denn jetzt besser, ETFs oder aktiv gemanagte Fonds? Weil bei ETFs habt ihr keinen Ausgabeaufschlag. Das heißt, wenn ihr als Berater dem Kunden ETFs empfiehlt, dann verdient ihr kein Geld, außer, und das ist die zweite Möglichkeit, wie man als Finanzanlagenvermittler vergütet werden kann, man nimmt eine Pauschale, beziehungsweise man sagt, okay, ich nehme eine Servicegebühr in Höhe von 1% des Depotwerts. Also als Beispiel, ihr spart 100 Euro bei mir und ihr habt nach einem Jahr 1.000 Euro in dem Depot drin, hoffentlich ein bisschen mehr, weil das wären 1, 2, würde ich 1% davon Gebühr bekommen. Das wären in dem Fall 12 Euro. Ja, das wären 12 Euro. Das ist am Anfang nicht viel, aber natürlich läppert sich das. Ne? Der große Vorteil dabei ist einfach, in meinen Augen, dass man ja dafür dann zuständig auf jeden Fall ist, dass das Depot gut läuft, weil je mehr Geld ihr macht, desto besser ist es. Und vor allem, man möchte den Kunden langfristig an sich binden, weil eigentlich wird nachher erst hinten raus das Geld verdient, wenn der Zinseszinseffekt greift. Ne? Aber wenn euer Depot dann nicht nur von 0 auf 1.000 geht, sondern irgendwann von 100 auf 120.000 und von 120 auf 180, ich überspitze jetzt gerade mal ein bisschen, ne? Weil bei 180.000 Depotvolumen sind es halt schon 1.800 Euro. Ja? So, und jetzt kann man halt sagen, weil da gibt es auch viele kritische Stimmen, so hey, ich würde nie einen Anlageberater danach bezahlen, dass ich in dem ein Stück von meinem Depotwert abgebe, weil später wird es ja extrem viel. Das stimmt, aber was viele halt vergessen ist, dass der am Anfang ja auch da war und dafür wenig Geld gearbeitet hat. Ja, und wann macht ein Anlageberater da Sinn, wenn ihr euch absolut nicht zutraut, das Ganze für euch ja letztendlich selber zu regeln mit dem Auszahlungsplan und ihr da einfach Unterstützung mal haben wollt, weil es haben ja auch nicht alle Bock auf das Thema. Ja, vielleicht hat man auch so das Thema, boah, wenn jetzt was anfällt an Geld, also wenn jetzt was runtergeht an den Kursen, dann verkaufe ich es nachher doch und ich brauche da jemanden, ich brauche einen Ansprechpartner. Und dann kann man nachher sagen, hey, 1% davon, wenn das Depot irgendwo 7% im Schnitt macht, ist, glaube ich, okay. Kann man mit leben. Es ist in meinen Augen, also am Anfang nicht. Am Anfang ist es sogar, glaube ich, günstiger als ein Ausgabeausschlag. Hinterher vielleicht nicht, aber nachher ist man ja dann auch, ja, wenn man 6-7% im Schnitt Rendite gemacht hat, gute Rendite gemacht hat, dann kann der Berater dafür sein Geld auch verdienen, so sehe ich das. Man kann natürlich auch sagen, hey, ich bin Arsch, ich lasse den Berater die Arbeit machen und wenn es später irgendwo gut ist, dann kappe ich das Ganze und dann will ich nichts mehr von dem wissen. Das müsst ihr nachher für euch entscheiden. Aber das sind so die Punkte, wie ein Berater damit Geld verdienen kann. So, es gibt auch Berater, die auf Provision quasi arbeiten, auf Ausgabeausschlag und euch trotzdem ETFs empfehlen. Ich habe ein paar wenige kennengelernt und ich habe das einige Male tatsächlich auch in meinen Investmentdepot gemacht. Ich habe auch einige Kunden damals gehabt, die mir aktiv gesagt haben, auch noch 2018, 19, 20, hey Flo, ich will in jedem Fall ein aktiv gemanagtes Depot haben und dann kriegt man das natürlich auch, ne? Oder aktiv gemanagte Fonds. So, was ist jetzt mal der Unterschied? Der Unterschied auch da, wie gesagt, ich habe mich da mit vielen Kollegen früher auch schon drüber unterhalten, was ist denn jetzt besser? Bei den aktiv gemanagten Fonds habt ihr einfach das Thema, dass es nicht einfach nachgebildet wird, wie bei einem ETF, sondern dass es halt aktiv gemanagt wird. So, das ist halt wie, als wenn ihr beim ETF auf Autopilot fahrt mit dem Computer, der einfach nur irgendwo hinterherfährt. Und der aktiv gemanagte Fonds hingegen wird aktiv gesteuert. Das heißt, da ist ein Fahrer. Der Fahrer muss aber bezahlt werden. Das kann halt dann der Fondsmanager sein, ist zum Teil dann halt auch der Berater etc. Und da muss man sich nachher einfach die Frage stellen, okay, mit was fühle ich mich denn wohler? Ja, ich kenne auch viele von der Strategie, die sagen, okay, auf dem Anlagezeitraum fragen auch immer viele von euch nach, so 3 bis 5 Jahre, was mache ich denn da am besten? Da kann man auch Mischfonds und sowas alles machen oder Geldmarktfonds, die machen dann 2-3%. Da kann man halt mittlerweile auch ein Tagesgeldkonto machen, da habt ihr keine Kosten. Ja, also das variiert auch immer so ein bisschen vom Zeitpunkt her, aber scheiden sich extrem die Geister. Ich glaube aber, dass man in der heutigen Zeit in der Regel am besten mit ETFs fährt. Und das Problem ist natürlich, wenn ihr jetzt diese Servicegebühr nicht nehmen könnt, weil einige Systeme erlauben das einfach nicht, dass sie sagen, hey, zahlt 1% des Depotwerts an Gebühr oder so. Oder 20, 30 Euro im Monat gibt es, glaube ich, auch noch, dass einige Leute das machen. Einige Systeme geben das aber nicht her. Dann würde halt der Berater in dem Moment, wo ihr euch ETFs empfiehlt, trotzdem extrem viel Arbeit haben und halt kein Geld verdienen. Und jetzt kann man sagen, ja, okay, ist ja auch okay, weil der verdient ja vielleicht schon genug Geld. Aber nachher muss man sich halt die Frage stellen, auch vielleicht mal, egal welchen Job du vielleicht gerade machst, würdest du deinen Job umsonst machen? Ja, weil nachher müssen wir alle irgendwo Geld verdienen. Das wäre auch irgendwo gelogen, wenn das nicht so wäre. Und deswegen muss man da halt einfach schauen. Ja, und deswegen sage ich halt auch mittlerweile hier, es ist meine Meinung 2025. Und das ist auch der Grund, warum ich das bei mir gemacht habe. Jetzt gleich erzähle ich auch erstmal, was ich geändert habe, was ich eigentlich erzählen wollte. Ich hatte nämlich dann ganz viele aktiv gemanagte Fonds und ich habe mich letztes Jahr, Mitte des Jahres dazu entschieden, dieses Depot komplett aufzulösen. Ja, es war ein größerer 5-stelliger Betrag, 5-stellig ist richtig, und habe alle Sachen aus den aktiv gemanagten Fonds verkauft. Ein Part läuft gerade noch weiter, das ist das für meinen Neffen, weil ich das einfach noch nicht umgezogen habe. Das sind gerade noch aktiv gemanagte Fonds, aber ich für mich selber, gerade für meine Altersvorsorge, bespare keine aktiv gemanagten Investmentfonds mehr. Ich habe die, wie gesagt, einmal komplett aufgelöst. Auch da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Man hätte das umschichten können und so. Ich habe aber gesagt, okay, das Depot hat ganz gute Gewinne gemacht. Ich habe alles verkauft und packe jetzt alles nach und nach in mein ETF-Depot rein. Mein ETF-Depot aktuell für dieses Ziel ist relativ einfach, ist, dass ich 70% im MSCI World bespare, 30% Emerging Markets, also relativ normal, relativ straight, also machen, glaube ich, ganz viele Leute so. Man könnte das jetzt noch weiter unterteilen. Ich wollte es aber sehr übersichtlich haben. Das kennen nämlich auch dazu. Bei dem aktiv gemanagten Depot hatte ich nachher 25 oder 30 verschiedene Investmentfonds und ich habe halt gesagt, ich blicke da schon durch, aber es ist mir einfach zu kompliziert. Und deswegen habe ich gesagt, okay, ich verkaufe alles, packe jetzt alles nach und nach in zwei verschiedene ETFs und habe auch einen Teil davon in Kryptowährungen gepackt und auch einen Teil davon in Aktien. So. Und ich wollte eigentlich erzählen, wie ich halt vorsorge und ich muss euch das, also wie ich in diesem Sparplan vorsorge, so. Ich habe auf diesen ETF-Sparplan einen 1.000-Euro-Sparplan. Das heißt, da gehen jeden Monat 700 Euro in MSCI World rein, 300 Euro gehen in den Emerging Markets rein und dann spare ich, aktuell sind es glaube ich so 150, 175 Euro, ich glaube, es ist mit Dynamik gerade ein bisschen mehr geworden, nochmal 10% in Krypto. Da mache ich rein gerade nur Bitcoin. Ja, das heißt, sage ich einfach, okay, ich glaube an die ganze Technologie, will da ein bisschen was von bei haben. Das sind ungefähr 10% von meiner Gesamtsparsumme, ein bisschen mehr. Und dann spare ich nochmal so 150 Euro ungefähr im Schnitt im Monat in Aktien. Die spare ich tatsächlich nicht monatlich, sondern die Aktien kaufe ich einfach, wenn ich mich selber bestrafe, auch teilweise. Also wenn ich mir zum Beispiel meine, ich muss mein neues MacBook kaufen, dann packe ich den gleichen Betrag nochmal in Apple-Aktien. Ja, einfach damit ich irgendwann sehe, wie dumm ich war, dass ich mir ein neues MacBook gekauft habe, anstatt einfach alles in Aktien zu packen. Ja, also das ist einfach nur so, aber auch nur bei Unternehmen, wo ich wirklich hinterstehe, ja, wo ich sage, hey, Apple, glaube ich dran, geile Story, Produkte sind mega, sind in 20, 30 Jahren noch da. Ich würde nie auf die Idee kommen, nochmal was anderes zu kaufen, weil ich einfach gut damit arbeiten kann, die sehr zuverlässig funktionieren, ich mich nicht so viel ärgern muss, wie ich das damals bei Microsoft zum Beispiel hatte mit den Produkten oder mit Android heißt das ja, glaube ich, richtig. Ja, und jetzt kommt aber ein ganz entscheidender Faktor dabei. Dieser 1.000 Euro ETF-Sparplan, ja, wenn der mit 6% funktioniert, habe ich genug Vermögen aufgebaut, um, ich glaube, mit 55 in Rente zu gehen. Ja, ich wiederhole es nochmal. Wenn das andere nicht funktioniert, wenn die Aktien komplett pleite gehen, wenn Apple weg ist, wenn Kryptowährungen, wenn Bitcoin nicht funktioniert, kann ich mit 55 bei meinem Lebensstandard, was ich ausgerechnet habe mit Inflation etc., mit 55 aufhören zu arbeiten. Macht der 7%, sogar ein bisschen eher. Und wenn die Bitcoin-Geschichte und Aktien gut laufen, dann sogar noch eher. Ja, also es ist halt tatsächlich genauso aufgebaut. Wenn das aber nicht gut läuft, ja, Krypto verboten wird, die Aktien in den Keller gehen, dann ist das nicht schlimm, weil mein Grund auf, also mein ETF-Sparplan, der trotzdem funktioniert, jetzt kann man sagen, ja, wenn alles nicht funktioniert, ist so Arschkarte, ja, kann sein, dann glaube ich trotzdem dann, dass die Märkte, also dass die Wirtschaft sich weiterentwickelt, dass wir den MSCI World, der heute bei, den ich gerade kaufe, über 100 Euro liegt, dass der wahrscheinlich in 30 Jahren bei 3.000 liegt oder so. Ja, inflationsbereinigt und sowas muss man natürlich damit reinnehmen. Ja, da glaube ich aber dran. So, und was will ich euch damit sagen? Viele Leute sagen, ich habe immer nur 150 Euro zum Investieren, dann packe ich die jetzt nur in Kryptowährungen. Aber das wäre halt in meinen Augen komplett fatal. Ja, ich packe halt in risikobehaftete Anlagen, wie Kryptowährungen, wie Aktien. Ja, nur Geld, also was auch wirklich weg sein kann, schneller als bei einem ETF, also dass der jetzt mal komplett auf Null geht, halte ich für sehr, sehr unrealistisch. Außer es bricht wirklich ein dritter Weltkrieg mit Atombomben und sowas aus, aber dann ist es nachher wahrscheinlich ganz egal, wo euer Geld gelegen hat. Ja, aber ich bin da sehr, sehr sicherheitsorientiert. Einen wichtigen Part habe ich jetzt auch noch weggelassen. Noch mehr als diese Summe, diese 1,3, 1,4 ungefähr im Monat, packe ich natürlich auch noch in ein Unternehmen rein. Ja, also da geht deutlich mehr Geld rein, weil das ist das, worüber ich natürlich sagen kann, okay, damit kann ich langfristig mehr Geld verdienen, dann kann ich noch mehr sparen. Das ist mir das wert, dass ich mich mehr damit befasse, selber besser zu werden, die Unternehmen besser zu machen, die Produkte besser zu machen. Also dass ich jetzt sage, ich muss jetzt irgendwie eine krasse Aktienstrategie fahren, eine krasse ETF-Strategie und ja, man könnte da noch splitten, man könnte das noch machen, man könnte den dritten mit reinnehmen, den vierten und Co. und so weiter. Und das ist halt kein Part für mich. Immobilien, ich besitze Immobilien, ja. Hab da glücklicherweise auch was geerbt. Allerdings ist das gerade nicht mein Fokus, ja, weil Immobilien machen auch immer immobil. Wenn man jetzt aber sagt, hey, ich will auf jeden Fall in Deutschland bleiben und so, dann ist das, kann das ein mega geiler Hebel sein. Ja, ich könnte mit dem Vermögen, was ich angespart habe, wahrscheinlich schon im Wert von 1-2 Millionen und mehr, je nachdem, was die Bank sagt, wie kreditwürdig man nachher ist, auch Immobilien kaufen. Das heißt, ich hätte einen größeren Hebel damit. Ist aber, wie gesagt, gerade nicht mein Game, aber das ist gerade so, wie ich aufgestellt bin. Hab daneben natürlich auch noch Versicherung, ja, Absicherungsprodukte, wobei die sich halt in so einem, ja, Grundspace einfach befinden. Können wir gerne nochmal in einer anderen Folge auch besprechen. Ja, und ihr seht, ja, ich spare relativ viel, aber weil ich halt auch genau das lebe, was ich zum Beispiel in der letzten Folge auch hier mal deutlich gesagt habe, Thema Lifestyle-Inflation oder ich glaube, vor 3 Folgen, die Folge müsste es gewesen sein. Ich habe meinen Lebensstandard, nachdem ich 2014 dann angefangen hatte zu studieren und das ganze Geld 2012 angespart hatte, gar nicht groß erhöht. Ja, natürlich sind ein paar Sachen dazugekommen, die man sich heute gönnen kann, die ich mir damals nicht kaufen konnte. Aber ich habe nie sofort meine Ausgaben an mein Einkommen angepasst, weil dann wäre das nicht möglich gewesen, dass ich heute auch noch so viel sparen kann. Ja, also, das habe ich gemacht. Ich habe das letztes Jahr, wie gesagt, einmal umgeschmissen von aktiven auf passive, einfach weil ich dann einen besseren Überblick für habe, weil ich glaube, dass das langfristig genauso gut funktioniert, wie irgendwelche aktiv gemanagten Fonds da drin zu haben. Und ja, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ich werde das Ganze grafisch auch nochmal aufgemalt bei YouTube zeigen. Link findet ihr in der Bio, genauso auch einen gratis Investmentkurs findet ihr auch in den Shownotes. Ich hoffe, ihr konntet was lernen. Lasst mir gerne eine Bewertung für den Podcast da, wenn ihr ein bisschen was lernen konntet, euch das vielleicht ein bisschen mehr Sicherheit gibt beim Investieren. Ich freue mich da mal wahnsinnig drüber und wünsche euch einfach einen restlichen schönen Tag. Danke fürs Zuhören, macht's gut. Ciao, ciao.